Die Presse.
We're not quite that. I was asked beforehand if I was going to raise your blood pressure here at the end. And of course I will. Tomorrow Justin Trudeau is coming. Let's get everybody in the mood. Here's Katy Perry.
Sie hat es also wieder getan. Die Finanzanalystin Monika Rosen hat hier in Salzburg wieder Musik ins Programm eingebaut und damit die sonst doch eher steife und inhaltsgetriebene Veranstaltung des Salzburg Summit für einige Minuten ziemlich aufgelockert. Nach dem von ihr moderierten Panel zum Thema Enabling Tomorrow's Innovation forderte Monika Rosen den Saal zum Tanzen auf und motivierte auch ihr gesamtes Podium inklusive Wirtschaftsminister Wolfgang Hartmannsdorfer zum Shaken. Dass sie sich Katy Perry's Hit Roar ausgesucht hat, war natürlich kein Zufall, sondern ein bewusst gewähltes Präludium zum Stargast-Tags darauf. Und spätestens jetzt wussten wirklich alle, dass Justin Trudeau seit einiger Zeit mit Popstar Katy Perry liiert ist. Aber, um das gleich vorwegzunehmen, nein, die Musikerin hat ihn nicht nach Salzburg begleitet. Aber er war da.
I don't think Canada will ever become a formal member of the European Union. Seeing you there. Even though we now have a land border with Denmark and Hans Island off of Greenland. But I think there is a lot more that we can be doing together.
Mein Name ist Anna Wallner. Das ist Was Wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse mit einer Wrap-Up-Folge vom Salzburg Summit. Der kanadische Ex-Premier, der 10 Jahre lang sein Land geführt hat, war, wie wir ja in Folge 1 bereits erwähnt haben, der Stargast beim Summit. Und man kann schon sagen, Trudeau hat geliefert. Für die IV hat es sich jedenfalls ausgezahlt, ihn als Speaker einzukaufen, weil er hat sich richtig Zeit genommen. Zuerst hat er eine halbstündige Keynote gehalten, die er komplett frei und ohne Stolpern gesprochen hat. Und danach hat er sich mehr als die eine im Programm angekündigte Stunde Zeit genommen für eine Diskussion, moderiert von Ex-ORF-Journalistin Hannelore Veit und David Bach, dem Strategieprofessor vom Schweizer Institute for Management Development, kurz IMD. Zweifelsohne ist einer wie Trudeau Auftritte wie diese gewohnt. Der Mann sorgte jahrelang für memeable Moments, also viele seiner Zitate wurden oft und gerne geteilt. Er war der Sunny Boy der Weltpolitik, der schon lange vor seiner Liaison mit Katy Perry zu einem popkulturellen Phänomen geworden ist. Es gibt zum Beispiel gleich mehrere Songs, in denen er besungen wird oder die nach ihm benannt sind. Zum Beispiel dieser hier von der amerikanischen Comedy-Sing-Gruppe Boobie Sisters.
Now, Justin Trudeau. Each time I turn on the news, I wish you were in charge. Oh, Justin Trudeau. Ooh, show me your hands. I'm sure that they're manly and large. Hey, they fit.
Aber verzeihen Sie, ich schweife ab. Kommen wir zurück zu Salzburg. Hier hat Trudeau immer wieder laute Lacher vom Publikum geerntet, zum Beispiel bei seinem Stoßseufzer Europe is complicated und der Anekdote, die darauf folgte, als er einmal den Belgiern mit seinem Französisch bei Verhandlungen mit den Flamen geholfen habe.
Charles Michel was the Belgian prime minister at that point, saying, I'm having a real problem with the Flemish. I'm like, okay. And suddenly, the Canadian prime minister is busy trying to solve internal European challenges because before we could get him to ratify our trade deal, I'm like, aren't you guys supposed to do this? Oh, no, it's very hard. Can you please talk to them? I'm like, okay, anybody else? Well, actually, the Romanians are... Go to Romania and talk with the Romanians about what can we do? Okay, we'll give you visa access here, and we'll do this or whatever. Like, I'm like, oh my God, how am I trying to solve it? But we really wanted this trade deal, and it was great that we did it. But the level, it wasn't just about convincing the German Greens, which was a real challenge. It was about, it's like, this is Canada. We're environmental. We're progressive. We're feminists. Like, what don't you like? Oh, very bad deal. So, there is a... Europe is complicated.
Er hat recht lange über die Lehren aus der Corona-Zeit gesprochen, über Kanadas zuletzt so angespanntes Verhältnis zu den USA und über Donald Trump, über den Broken Social Contract und wie man das Vertrauen der Jungen wieder gewinnen müsse.
But if you want to continue to be thriving 10 years from now, 25 years from now, if you want future generations in your company, in your communities, to be having the same kinds of opportunities, then there is a responsibility to think about the long term, to think about the impacts of the choices we make. Mm. Everyone will put the slider and the line where they need to be. But we cannot pretend that we no longer have the ability to shape the world, because even as it seems to be going in chaotic directions, in real challenges, the one thing that'll guarantee that we end in collapse is if everyone throws up their hands and say it's someone else's problem. Somebody really ought to fix this.
Trotzdem muss man sagen, vor allem Trudeaus Rede hat inhaltlich wenig Überraschungen geboten und er hat sie natürlich schamlos zur Werbung seiner Amtszeit genutzt. Deutlich präziser und auch inhaltlich stärker war er dann im Gespräch mit den zwei Fragenstellern Hannelore Faitte und David Bach. Zum Beispiel, als es um die US-Strafzölle oder den US-Iran-Krieg ging.
To see our closest friends and allies, not just attack us with tariffs, that's whatever. I mean, that's problem, but that's not the heart of the problem. The heart of the problem is the disrespect of saying, well, you're not a real country, and given the opportunity, of course you'd want to join the United States. It's that American exceptionalism. Of course, who wouldn't want to be America? We're the best in the world, is the mindset of American exceptionalism. And quite frankly, Canadians are insulted by it.
Über den US-Angriff auf den Iran hat er viel gesprochen und auch gesagt, das sei ein großer Fehler der Amerikaner gewesen. Ganz konkret hat er gemeint, they made this mess, they have to get it solved, we just need to see this end as quickly as possible. Und man muss wirklich sagen, je länger der Talk gedauert hat, desto besser ist er geworden. Kaum jemand hat den Saal während dieser Trudeau-Show verlassen. Ich habe Professor David Bach dann danach abgepasst und gefragt, welchen Eindruck der kanadische Präsident auf ihn gemacht hat. Und zum Einstieg wollte ich wissen, welche Schulnote er Trudeaus Auftritt geben würde.
Alles für schon eine Eins. Also ich glaube, man hat das schon gesehen, wie sehr er ja, den Menschen auch dort ein bisschen aus der Seele gesprochen hat, was die Frustration angeht mit den USA. Aber er hat auch Möglichkeiten genutzt, um wirklich seine Werte darzustellen, als er über Diversität gesprochen hat, wie er über die Ukraine gesprochen hat. Also mich hat beeindruckt, wie er verschiedene Register ziehen konnte. Also man hat schon die Erfahrung gesehen, die er hat.
Helfen Sie uns da bei der Einordnung, was haben wir da genau gesehen? Er hat ja selber auch ein bisschen betont und erzählt, dieser Wechsel von nach 10 Jahren Premierminister, ja, jetzt über 1,5 Jahre nicht mehr im Amt. Er sucht immer noch, hat er zugegeben, ja, nach irgendwie dem, was er in Zukunft machen wird und wer er ist. Aber was haben wir da für einen Typen gesehen und was, ja?
Natürlich jemanden, der geprägt ist von 10 Jahren im Amt, der natürlich auch der Sohn eines Premierministers ist. Das heißt also, er ist mit Politik groß geworden, der sehr starke Werte hat, ob das nun um Umweltschutz geht, um Diversität und Gleichbehandlung, Gleichstellung, der global denkt, mehrsprachig ist. Aber jemand natürlich auch, der lange immer sehr diplomatisch sein musste. Und er hat darüber gesprochen, wie er mit Donald Trump verhandelt hat, in seinem ersten Term vor allem. Jemand, der jetzt aber ein Jahr nachdem aus dem Amt ausgeschieden ist, doch freier sprechen kann. Und ich glaube, das hat gerade seine Rede und dann den Dialog mit uns so interessant gemacht, dass er diese Erfahrung mitbringt, aber doch ein bisschen freier sprechen konnte.
Was hat Sie am meisten überrascht?
Was mich am meisten überrascht hat, ist, natürlich hat er über die Weltordnung gesprochen, wie sich das verändert hat, aber man hat wirklich den Schmerz fast gespürt, der aus dieser Konfrontation mit den USA kommt, wo er doch tatsächlich nicht als Politiker Trudeau gesprochen hat, sondern als Kanadier. Er hat darüber gesprochen, wie amerikanische und kanadische Soldaten zusammen im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben und nebeneinander in Gräbern liegen, wie eng man zusammengearbeitet hat. Und es ging gar nicht mal so sehr um Handelszölle, sondern darüber hat er natürlich auch gesprochen. Aber dass er gesagt hat, dass die USA unter Trump oder die amerikanische Regierung unter Trump Kanada das Recht absprechen will, ein Land zu sein mit diesen ständigen Sätzen, dass Kanada der 51. Staat werden will. Ja, also diese Indignation, dieser Schmerz, der darüber kam, der hat mich schon überrascht.
Jetzt haben Sie schon ein paar Mal gesagt, er hat uns auch teilhaben lassen an seinen Werten wie Diversität und so weiter. Er hat natürlich auch wieder mal betont, dass er damals als er seine Amtszeit begonnen hat, 50% Women ins Amt geholt hat, womit er ja immer einen sehr vorhersehbaren Applaus auch bekommt. Ich bin jetzt auch der Devil's Advocate. Ist es nicht auch ein bisschen einfach in einer Welt, in der Donald Trump US-Präsident ist, dann so quasi the former good cop of the world zu sein, also oder the good president? Also ist es dann nicht auch very easy to love him?
Ja, natürlich ist da schon ein bisschen Nostalgie immer dabei. Das sehen Sie natürlich auch, wenn als Präsident Obama seine Library eingeweiht hat und für 24 Stunden alle so das Gefühl hatten, sie wären wieder in 2009 oder 2012 oder 2014. Das ist natürlich richtig. Aber auf der anderen Seite, es gibt viele, die in der Vergangenheit ähnliche Positionen bezogen haben, was Umweltschutz angeht, was Gender Equity angeht, was DEI angeht. Und jetzt davonlaufen von diesen Positionen. Und nicht nur Wirtschaftsführer, sondern auch Politiker und auch ehemalige Politiker. Und deswegen finde ich, ist das schon beachtlich, dass er seine Möglichkeit nutzt, weiter für diese Werte einzutreten. Natürlich ist da ein Kontrast da, aber der Kontrast ist nicht nur mit Donald Trump.
Vielleicht ganz kurz zum Verhältnis Kanada zu Europa, auch im Vergleich. Ich meine, es ist wie gesagt noch nicht so lange her, dass Trudeau aus dem Amt draußen ist, aber wie hat sich denn das Verhältnis zwischen Kanada und Europa während seiner Amtszeit verändert?
Ja, er hat natürlich darüber gesprochen, inwieweit jetzt die Wirtschaftsverflechtungen enger geworden sind, dass europäische Firmen kanadischen Stahl und kanadisches Aluminium kaufen, weil die USA Zölle erhebt haben. Er hat darüber gesprochen, wie viel enger man in der Verteidigungspolitik zusammenarbeitet, auch beim Defense Procurement. Man sieht schon, dass Kanadier und Europäer Werte teilen. Er hat also mehrmals betont, wir sollen also nicht, wenn wir an transatlantische Beziehungen denken, von der europäischen Seite nur an die USA denken, sondern Kanada ist auf der anderen Seite des Atlantiks. Aber natürlich, die USA sind der größte Handelspartner für die USA. Sie müssen sich irgendwie mit den USA arrangieren. Aber es ist schon so, dass die Verbindung zwischen Europa und Kanada eine ganz wichtige ist, gerade im jetzigen Moment.
Er hat auch betont, dass sozusagen, wie jetzt auch damit umgegangen wird, dass das Verhältnis so schwierig ist zwischen USA und Kanada, dass viele auch Wirtschaftsmenschen so eher nach dem Motto, ja, lass uns das jetzt mal abwarten und so nicht alle Dämme brechen lassen, sondern hoffen, dass es sozusagen wieder besser wird oder weitergeht. Was haben Sie da für einen Eindruck bekommen, wie ist dieses US-Kanada-Verhältnis derzeit? Und weil er hat natürlich auch betont, wie wichtig dieser Partner ist, dass man natürlich mit dem Nachbarland, das der biggest Handelsmacht in the world ist, natürlich zusammenarbeiten möchte.
Also mich hat überrascht, dass er selbstbewusster war, als man das eigentlich denken sollte. Denn natürlich ist die kanadische Wirtschaft stark von der amerikanischen abhängig. Aber er hat es auch umgedreht und hat alle daran erinnert, wie sehr die amerikanische Wirtschaft von der kanadischen Wirtschaft abhängig ist. Wie viele amerikanische Unternehmen darauf bauen, darauf zählen, dass sie ihre Produkte und ihre Komponenten leicht über die Grenze zwischen den beiden Ländern bewegen können. Und er hat darüber auch gesprochen, dass in der Vergangenheit amerikanische, also US-CEOs, teilweise natürlich die kanadische Regierung in ihren Verhandlungen mit den USA unterstützt haben, um den USA zu verstehen, zu geben, dass es in ihrem Interesse ist, halt eben den Freihandel mit Kanada aufrechtzuerhalten. Also er war da schon ein bisschen selbstbewusster und ich glaube, er hat auch die Teilnehmer, die Europäer im Prinzip dazu aufgerufen, ein bisschen selbstbewusster zu sein und sich auf ihre Stärken zu besinnen und halt eben nicht den Kompromiss, um jeden Preis zu suchen.
Kleiner Themenwechsel nach Österreich, Deutschland, Europa. Der aktuelle Wettbewerbsbericht für das Jahr 2026 von Ihrem Institut, vom IMD, zeichnet ein gemischtes Bild für den Wirtschaftsstandort Österreich. Was aber Fakt ist, ist, dass unser Land derzeit nur mehr Platz 29 von insgesamt, glaube ich, 70 geprüften oder untersuchten Volkswirtschaften erreicht. Wir waren jahrelang auf Platz 20. Was ist unser größtes Problem?
Die Ineffizienz in der Bürokratie, in der öffentlichen Hand, aber auch in der Privatwirtschaft. Das heißt, Österreich hat natürlich immer noch große Stärken. Quality of Life, Ärztedichte, das Gesundheitswesen, eine sehr gut ausgebildete Bevölkerung, Arbeitskräfte, die gut ausgebildet sind. Auch die Infrastruktur ist recht gut. Aber die Staatsquote geht nach oben. Die Einschätzung von Wirtschaftsführern, was man denn dafür kriegt auf der anderen Seite, die geht nach unten. Das heißt also, die Ineffizienz auf der Regierungsseite ist was bemangelt wird. Aber wir sehen auch, dass die Ineffizienz auf der Wirtschaftsseite ein größeres Problem wird. Und das macht es natürlich schwieriger, sich dann an die schnellen Veränderungen in der Weltwirtschaft anzupassen.
Deutschland geht's ähnlich. Es ist zwar immer noch ein paar Plätze vor uns, auf Platz 23 jetzt, aber auch abgesunken. Ja. Auch dort die Frage, was ist denn deren größtes Problem?
Da gibt's noch ein paar andere Faktoren. Also natürlich gerade bei Deutschland sind Jahre vergangen, wo nicht genug in Infrastruktur investiert wurde. Das wird sich hoffentlich jetzt ändern, nachdem die Schuldenbremse zur Seite getan worden ist. Natürlich auch die hohen Energiekosten und die Wichtigkeit immer noch der verarbeitenden Industrie, die auf Energie angewiesen ist, gerade was deutsche Exporte angeht, und natürlich immer noch schwache Binnennachfrage im Vergleich zu anderen Ländern. Also Deutschland hat da noch ein paar zusätzliche Schwierigkeiten. Allerdings etwas höhere Effizienz auf der Wirtschafts- und auf der Regierungsseite, die doch Deutschland noch ein bisschen vor Österreich positionieren.
Aber wer überholt uns beide da? Also welche, das muss ja irgendjemand anderer.
Natürlich, es gibt viele Länder. Ich glaube, das ist das, was wir in Europa immer noch zu langsam verstehen, dass der Rest der Welt nicht schläft. Das sind Länder in Asien, das sind nicht nur Singapur, Hongkong, Taiwan, Chinese Taipei, sondern viele andere Wirtschaften in Asien, die sich schneller bewegen, die sich schneller anpassen, auch Teile Europas. Also es sind nicht nur die skandinavischen Länder, die nordischen Länder, es sind die Niederlande, es ist Irland, natürlich die Schweiz, immer noch Dritter in unserem Ranking. Also wir haben in Europa schon Beispiele, wie man eine wettbewerbsfähige Industrie und Wirtschaft aufbaut und führt. Und wir müssen von den Beispielen bei uns selbst und auch in anderen Teilen der Welt lernen.
Übrigens auf Platz 1 und 2 vor der Schweiz liegen im Wettbewerbsranking des IMD in diesem Jahr Singapur und Hongkong. Ja, und um Wettbewerbsfähigkeit ging es in den vergangenen Tagen hier in Salzburg ja auch an vielen anderen Stellen. Dem Generalthema des Summit, Allianzen in einer neuen Weltordnung, hat sich der zweifelsohne prominenteste Gast vom Donnerstag ausführlich gewidmet, und zwar der ehemalige US-Außenminister Antony Blinken. Könne Europa noch auf die USA bauen, wurde er gefragt, und er hat gesagt, das kommt darauf an. So sehr er sich wünsche, dass die USA weiterhin ein starker Partner Europas blieben, rate er den Europäern doch, sich nach anderen Partnern umzusehen.
President Trump, I think, when he looks at the world, really does see the world in the sense of spheres of influence. And it really goes back to the 19th century. And he looks around and he has respect for those that he believes are the most powerful, whether that's Putin in Russia, whether that's Xi Jinping in China. And in that view, the Chinese should be able to do what they want in their part of the world. The Russians should be able to do what they want in their part of the world. Unfortunately, Europe doesn't fit into that equation. And the only way it does, or that it will, is if it develops at scale greater economic integration and more political cohesion. Capital markets and actually finishing that project, I think, would be essential. There's plenty of money in Europe. There are plenty of brilliant people. But absent finding a way, mechanism, to channel the people and the capital to innovation, I think it's going to be very hard to compete. And Europe risks being caught between the innovation machine that the United States still is and the industrial policy machine that China is in terms of the industries it's decided to really focus on.
Auch er hat eine ganze Stunde lang Fragen zu den großen geopolitischen Krisenherden der Gegenwart beantwortet. Gestellt wurden die ihm von Kate Smage von McKinsey London. Und ja, der ehemalige Chefdiplomat von Joe Biden, der hat dabei genauso entspannt und freundlich gewirkt wie Trudeau, mit einer Bereitschaft, kleine persönliche Anekdoten zu erzählen, und ohne auf Bidens Nachfolger Trump hinzuhauen, hatte man den Eindruck, er ist hier gerne und erzählt gerne von seinen Erfahrungen, wenn auch vielleicht eine Spur weniger bühnenfit und affin als Trudeau. Und Stichwort Wettbewerbsfähigkeit, die Europäer, die müssten sich jedenfalls neu erfinden. Das hat Blinken auf jeden Fall gesagt und er hat sich als Freund Europas bezeichnet und an prägende Jahre seiner Kindheit und Jugend erinnert, die er in Paris verbracht hat. Auch er hat gesagt, was in den Reihen der IV hier beim Summit natürlich totaler Common Sense ist, Europa müsse beim Aufbau eines Kapitalmarkts weiter tun, damit Innovationen finanziert werden können. Besonders gut angekommen ist auch der Spotlight-Talk mit Ex-EU-Kommissar Johannes Hahn und Sabine Mauderer, der Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank. Moderiert von Corinna Milborn, die an den zwei Konferenztagen auch als Master of Ceremonies fungiert hat. Sabine Mauderer wurde sehr deutlich, worum es jetzt gehe. Wir hätten alle lange genug ständig zur USA geblickt, jetzt müsste man nach China schauen, das Fitnesscenter der Welt, wie sie es nennt. Wir stünden vor dem zweiten China-Schock und den würde man in Deutschland bereits stark spüren.
Wir sehen es, weil der Binnenkonsum in China nicht anzieht und er wird auch nicht anziehen. Der demografische Wandel ist enorm und der Wettbewerb, der in China stattfindet, ist ruinös. Und das hat damit zu tun, dass nicht nur die chinesischen Unternehmen natürlich aufgeholt haben und uns technologisch in Teilen auch jetzt schon überlegen sind, sondern auch damit zu tun, dass global alle relevanten Unternehmen am chinesischen Markt dort sind. Warum sind sie da? Weil China das Fitnesscenter der Welt geworden ist. So, das heißt, Unternehmen müssen da sein, sie sind aber mittlerweile nicht mehr da, um den chinesischen Markt für sich zu entdecken, sondern um dort einerseits sehr günstig zu produzieren, zweitens auch den technologischen Fortschritt mitzunehmen. Und wir sehen eine Tendenz, die besorgniserregend ist, dass immer mehr europäische Unternehmen ihre Produktionsstätten nach China verlagern, nicht nur nach China, auch nach anderen, in andere Regionen. Und nicht um die Absatzmärkte dort zu erobern, sondern um dort zu produzieren und sie dann wieder nach Europa zu exportieren. Und das hat Konsequenzen für unsere Unternehmenslandschaft in Europa, sei es Österreich, sei es die deutschen Bahn. Und ich glaube, ich bin nie ein Freund und bin es nach wie vor nicht von Industriepolitik gewesen. Aber was wir sehen ist, dass wir ungewollt Gegenstand von Industriepolitiken sind, der USA und von China. Und ich glaube, darauf müssen wir auch Antworten finden.
Ja, insgesamt war das ein sehr kompaktes Programm bei der 7. Auflage des Salzburg Summit. Mein Eindruck nach dem Gespräch mit einigen TeilnehmerInnen, Justin Trudeau hat eigentlich so gut wie alle beeindruckt und war auf jeden Fall das Highlight der diesjährigen Summit-Ausgabe. Anthony Blinken hat schon deutlich weniger überzeugt. Da gab es sehr unterschiedliche Stimmen, wie man seinen Auftritt gefunden hat. Die undankbarsten Slots auf der Bühne hatten auf jeden Fall Ex-Kanzler Karl Nehammer, direkt im Anschluss an Blinken und Verbund-CEO Michael Strugel gleich nach Justin Trudeau. Und Minister Wolfgang Hartmannsdorfer, der ließ sich eine kleine Spitze auf den immer noch Wirtschaftskammer Wien-Chef Walter Ruck nicht nehmen. Hartmannsdorfers kurzen Impuls hat er mit dem Satz begonnen: Schön, dass Sie es zwischen Kaviarfrühstück und Sektbrunch überhaupt hierher geschafft haben. Der Applaus war auch ihm in diesem Fall sicher. Übrigens erst ganz am Ende des langen Gesprächs mit Justin Trudeau hat Interviewer David Bach den Ex-Premierminister dann ein einziges Mal indirekt auf dessen Partnerin Katy Perry angesprochen, nämlich welchen Song der Sängerin er denn favorisiere. Und Justin Trudeau hat das gesagt.
Not like the movies. Deep cut, I highly recommend it.
Wir schließen diese Folge deshalb mit ein paar Takten Musik und sagen danke fürs Zuhören. Das war Folge 2 vom diesjährigen Salzburg Summit hier in unserem Podcast Was wichtig ist. Mehr Berichte zum Nachlesen finden Sie auch auf diepresse.com und in unserer App von meinem Außenpolitik-Kollegen Thomas Vierecke und auf unseren Social-Media-Kanälen finden Sie einzelne Ausschnitte von Trudeaus Auftritt. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann erzählen Sie anderen gerne davon, empfehlen Sie uns weiter und hören Sie öfter mal in Was wichtig ist hinein. Schönes Wochenende, sagt Anna Wallner. Machen Sie es gut und auf bald.